Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Bisschen karikiert dargestellt ist natürlich, ist das, worüber ich heute sprechen will. Religion oder Religiosität. Ich will heute nicht über katholische Religiosität sprechen, sondern überhaupt über Religiosität. Nebenbei, das spielt ja in Irland. Die Entstehung der irischen katholischen Kirche, das liegt 1500 Jahre zurück, ist etwas, was uns in der nächsten Predigtreihe wahrscheinlich beschäftigen wird. Also mindestens am Rande, vielleicht sogar die ganzen viermal. Da ist unheimlich viel zu lernen von dem, wie die alten Kelten Christen geworden sind und was sich da für eine besondere Art von Spiritualität entwickelt hat. Die ist allerdings hier nicht mehr zu entdecken. Okay, also, es geht heute nicht um katholische oder evangelische oder was, protestantische Religiosität, sondern über Religiosität überhaupt. Viele von euch würden wahrscheinlich irgendwie sagen, dass sie religiös sind. Ich meine, ihr sitzt sonntags morgens in einem Gottesdienst, es ist weder Ostern noch Weihnachten, es ist sogar Fasching und blauer Himmel. Ihr müsst also irgendwie fast ein bisschen merkwürdig sein, dass ihr hier seid. Dazu braucht man mindestens eine Veranlassung, das zu tun. Einige von euch würden wahrscheinlich auch sagen, ja, ich bin auch religiös erzogen worden. Von diesen einigen würden einige sagen, das war gut, das war wertvoll, und andere würden sagen, das war furchtbar. Und ganz viele würden sich vielleicht irgendwo dazwischen ansiedeln, wenn sie an ihre eigene religiöse Erziehung denken. Ich selber bin religiös erzogen worden. Nicht katholisch, sondern einer von den Protestanten, evangelisch, genauer gesagt frei evangelisch. Ich erkläre jetzt nicht, was das im Unterschied zum Evangelischen ist. Aber weil es im positiven Sinne religiös war, würde ich es überhaupt nicht als religiös bezeichnen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, versteht ihr nachher. Ich muss das übrigens sagen, weil ich glaube, dass meine Eltern diese zwei Podcast-Hörer sind, die wir haben. Also jedenfalls seit letzter Woche weiß ich, dass sie das technisch auf die Reihe kriegen. Also, hallo Mama. Also, weil meine eigene religiöse Erziehung im positiven Sinne religiös war, weil ich heute weiß, wie viel ich davon profitiere, würde ich sie nicht wirklich religiös nennen. Okay, beamt euch selber mal ein paar Jahrzehnte, müsst ihr wahrscheinlich schon fast, zurück und denkt an eure eigene Kindheit. War das eine glückliche oder eine unglückliche? Was hat man dir beigebracht über Religion? Was hat man dir beigebracht darüber, wie die Dinge zusammenhängen? Egal jetzt, ob man das Gott genannt hat oder vielleicht Marktwirtschaft oder vielleicht die Sterne, die uns irgendwie beeinflussen und wo wir uns nachrichten können. Aber was hat man dir beigebracht darüber, wie das, was über das normale alltägliche Leben hinausgeht, wie diese Dinge hier zusammenhängen? Was hat man dir beigebracht darüber, welchen Sinn der Tod hat und was dann kommt? Oder darüber, was es bringt, wenn man betet oder ob das nichts bringt? Wie hast du das erlebt, deine religiöse oder nicht religiöse Erziehung? War das befreiend, weil es dir den Horizont geweitet hat? War das bedrückend? Vielleicht hast du total gute Erfahrungen gemacht, vielleicht ganz schlechte, vielleicht auch gar keine. Vielleicht sagst du, nein, ich habe keine religiöse Erziehung genossen. Vielleicht hat man dir Religion als etwas präsentiert, wovor du gewarnt wurdest. Das ist ja auch eine Art von religiöser Erziehung. Ich glaube, dass wir alle, egal was wir als Kinder erlebt haben, letztlich im Grunde ein Stück weit religiös veranlagt sind. Also ich glaube, Religiosität liegt irgendwie in unseren menschlichen Genen. Ich beschreibe, was ich meine mit Religiosität. Ich meine damit unseren Wunsch, dieser Welt einen tieferen Sinn zu geben. Ich glaube, dass das uns ein Stück weit als Menschen ausmacht, dass wir dieser Welt, unserem Leben, einen Sinn geben wollen. Religiosität kommt aus der Sehnsucht in einer Welt, wo kleine Kinder sterben, wo ein Vater seine Familie ruiniert oder wo andere Dinge passieren, die uns unglücklich machen, dieser Welt dennoch einen Sinn zu geben. Es ist der Wunsch zu verstehen. Oder es ist der Wunsch, die Welt zu deuten. die Welt irgendwie in Sicherheit zu wissen bei einer wie auch immer aussehenden höheren Macht. Und dann ist vielleicht Religiosität, muss man sagen, vielleicht noch ein bisschen mehr. Es ist auch der Wunsch, mit dieser Macht irgendwie in Kontakt zu kommen, was immer das ist. Und mit Hilfe dieser Macht irgendwie all diese Grütze, die wir hier erleben, auszuhalten oder besser zu durchleben, unser Leben mit Hilfe dieser anderen spirituellen Dimension zu gestalten. Das würde ich sagen, ist Religiosität, und ich glaube, das steckt in uns Menschen irgendwie drin. Ob sich das dann in kirchlicher Religiosität ausdrückt oder nicht, aber ich glaube, diese Sehnsucht nach oben, die bringen wir mit. Okay. Und darum gibt es auf unserer Welt keine Kultur ohne Religion. So. Ich habe eben gesagt, dass ich meine eigene religiöse Erziehung gar nicht religiös nennen würde. Das liegt daran, dass ich den Begriff Religion oder Religiosität heute nicht positiv füllen will. Damit lasse ich jetzt die Katze mal aus dem Sack. Ich werde euch heute sagen, dass christliche Religion und christlicher Glaube nicht dasselbe ist. Ich werde sogar sagen, dass Religiosität einem freimachenden Glauben entgegenstehen kann. Das verhindern kann. Ich werde euch, um es auf den Punkt zu bringen, sagen, dass Jesus, auf den wir ja immerhin unseren Glauben gründen, nicht vorhatte, eine Religion zu gründen. Und es gab eine Menge religiöser Menschen zur Zeit Jesu. Die sind vielleicht vergleichbar mit dieser Oma. Ach, eigentlich noch viel ernstere, ernsthaftere, ernstzunehmendere Menschen. Tiefgläubige Menschen. Interessanterweise hatte Jesus genau mit dieser Menschengruppe seine Mühe. Oder richtig massive Probleme. Die tiefgläubigen Leute waren es, die ihn zum Schluss beiseite schaffen ließen. Und wir werden gleich uns eine Begebenheit aus dem Leben Jesu angucken, wo Religiosität oder Religion auf Glauben prallt, wie Jesus ihn lehrte und lebte. Deswegen fülle ich das heute nicht positiv, dieses Wort. Ich will kurz definieren, was ich meine, wenn ich heute Religion sage oder Religiosität. Also ich habe eben schon mal gesagt, Religion ist der Versuch, mit Gott oder dieser höheren Macht irgendwie in Kontakt zu treten, die Welt von ihm her zu verstehen und dann besser mit diesem Leben klarzukommen. So, soweit, so gut. Religion, wie ich sie heute meine, ist allerdings immer etwas, was wir tun, damit Gott seinerseits etwas tut, sich uns zeigt, unser Leben irgendwie auf die Reihe kriegt. Religion ist, das möchte ich heute, werde ich heute x-mal sagen wahrscheinlich, Religion ist im Prinzip ein Deal. Also etwas, was ich tue, damit die andere Seite auch was tut. Oder, weil die andere Seite etwas tut, bin ich gezwungen, auf meiner Seite etwas zu tun, mich danach zu richten. Die Naturreligion zum Beispiel, sie opfern, damit die Ernte gut wird. Ja, oder am Himalaya hängst du eine Gebetsfahne irgendwo auf, damit du auf den Everest rauf, aber auch wieder runterkommst. Du tust etwas, damit von der anderen Seite auch etwas geschieht. Menschen beten so und so oft in eine Himmelsrichtung am Tag, damit Gott, weiß ich nicht, ihnen gnädig ist, sie ins Paradies lässt. Religion, wie ich sie also heute meine, ich weiß, man kann diesen Begriff auch anders füllen, aber wenn ich heute diesen Begriff sage, dann meine ich diese Formel, man könnte sagen, es ist ein Wenn-Dann-Prinzip, ein Wenn-Dann-Leben. Religiosität lebt in diesem, wenn ich das tue, dann passiert das. Etwas, was ich tue, damit Gott mich nicht straft oder damit man mich in den Himmel lässt später oder damit ich ruhiger werde, mit diesem Leben klarkomme, damit ich vielleicht jetzt im esoterischen Bereich gewisse Kräfte nutze, tue ich gewisse Dinge. Ich richte mich nach den Sternen. Immer dieses Wenn, Dann. In der Religion herrscht das Wenn-Dann-Prinzip. Es ist ein Deal mit einer höheren Macht. Es ist fast wie so ein Arrangement. In diesem Film ist die Motivation für diesen Deal mit Gott ganz stark die Angst vor Gott. Also die Angst vor dem Zorn Gottes oder die Angst vor der Hölle oder die Angst vor der Oma. So. Und das gibt es heute auch noch. Menschen tun religiöse Dinge eigentlich aus Angst. Wenn sie es nicht täten, wird es schlimme Konsequenzen haben. Gott könnte die Dinge irgendwie schieflaufen lassen, wenn ich mich nicht zusammenreiße. So. Ich weiß nicht, ob das heute wirklich bei den meisten Menschen der Antrieb für religiöses Leben ist. Das, was vor 100 Jahren so war. Ich weiß es nicht. Ich habe eher den Eindruck, es ist weniger die Angst vor Gott. Es ist vielleicht mehr der Aussicht auf Gewinn, der uns religiös sein lässt. Die Aussicht auf Glück, die Aussicht, besser im Leben klarzukommen. Es ist vielleicht nicht die Angst vor Gott, es ist vielleicht mehr die Angst vor dem Leben, als zum Beispiel irgendwie bei den Friedensgebeten damals in der DDR die Leute in die Kirche rannten. Ne? Ich finde das total beeindruckend. Das hat aufgehört, ziemlich rapide, als die ganze Situation sich geändert hat. Das war weniger eine Suche nach Gott, es war mehr die Suche nach Freiheit und Hilfe bei Gott dann. Weil dieses Leben so nicht sein soll, wie es ist. Menschen werden oft religiös, wenn das Leben ihnen nicht gefällt. Aber ich glaube, es ist weniger die Angst vor Gott, es ist vielleicht mehr die Hoffnung, etwas zu verändern in dem, was ist. Treibt Menschen in Religiosität. Gut, vielleicht findest du dich bei dem, was ich hier jetzt so sage, überhaupt nicht wieder. Du denkst, ich bin nicht religiös. Ich glaube, wir sind das viel öfter, als wir denken. Wir leben viel öfter dieses Wenn-Dann-Prinzip, als wir denken. Du führst vielleicht ein ehrliches Leben und tust das bewusst. Du versuchst großzügig zu sein, positiv auf Menschen zuzugehen. Du versuchst nicht nur an dich zu denken, sondern auch Geld wegzugeben für andere oder so. Versuchst an dieser Welt etwas zu ändern. Du betest regelmäßig, wer tut das schon? Du läufst sonntags in den Gottesdienst, auch noch jeden Sonntag. Ich weiß nicht, ob du dich nicht auch ein bisschen fragst, ob dadurch nicht auch irgendwie Segen in dein Leben kommt. So als, ich weiß nicht, ob du das Belohnung nennen würdest, aber das muss ich doch irgendwie lohnen, dass ich das tue. Wenn ich schon so lebe, dann müsste auch von der anderen Seite irgendwie was kommen. Oder irgendwas ganz Unnötiges, Ärgerliches, total Überflüssiges passiert in deinem Leben, was du echt nicht gebraucht hättest. Dein Auto verreckt auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch und du haust aufs Lenkrad und sagst, womit habe ich das verdient? Wenn dann. Womit habe ich das verdient? Irgendwas ist wohl schiefgelaufen, dass das jetzt sein muss, oder Gott? Oder du findest Gott ungerecht? Wenn dann. Wir denken viel öfter in diesen Kategorien, weil sie tief in uns drinstecken. Vielleicht auch, wenn du so richtig christlich aufgewachsen bist oder so und du bist jetzt Vater oder Mutter. Und Leute sagen, hey, wenn man seine Kinder nach den biblischen Werten erzieht, dann werden das nette Menschen werden später. Dann werden die geraten. Und du gibst dein Bestes. Und manchmal klappt es und manchmal nicht. Aber wir denken, wenn, dann müsste sich das auch auszahlen. Wenn du dies und das tust, dann wird Gott dich segnen. Man kann christliche Bücher darüber lesen, wie man ein christliches Leben erfolgreich führt. Das heißt dann oft siegreich. Da sind die Prinzipien, da sind die Übungen. Wenn du das tust, gewissen, gut, dann wird es auch besser. Wenn dann. Ich sage nicht, dass es diese Wenn-Dann-Prinzipien überhaupt nicht gibt. Aber wir leben oft nach diesen. Und das ist eigentlich Religion. Ich gebe was, damit was zurückkommt. Man kann das auch umgedreht sehen, wenn Dinge nicht passieren. Wenn du betest und betest und betest und Gott tut es nicht, dann haben wir oft den Gedanken, und manchmal gibt es Menschen, die uns das sogar sagen, du hast vielleicht nicht genug gebetet oder du hast nicht genug geglaubt. Du hättest mehr dran glauben müssen. Da waren Zweifel mit bei, deswegen. Oder sonst irgendwas passt in deinem Leben nicht, deswegen. Aber weil es ja nicht an Gott liegen kann, es muss an dir liegen. Wenn dann. Also dieser Zusammenhang von Ursache, Wirkung, Tun, Ergehen, Saat, Ernte, richtiges Leben, Segen dafür kriegen. Diese Zusammenhänge gibt es, aber an diesen Zusammenhängen sein Leben mit Gott auszurichten, heißt religiös zu leben. Und wir leben viel öfter in diesen Prinzipien, als wir glauben. Das ist ganz tief in unserer Struktur drin. Und das ist das, was ich meine, wenn ich heute Religion sage oder Religiosität. Man könnte es krass sagen, der Religion geht es eigentlich nicht um Gott. Der Religion geht es um das, was Gott mir gibt. Der Religion geht es nicht um Gott, sondern um das, was Gott mir gibt. Religion ist ein Deal. Es geht letztlich um mich dabei. Religion soll mir helfen. Es geht nicht um Gott. Und wenn man mir sagt, dass es einfach nur darum geht, eine Verbindung zu Gott zu haben, einfach nur weil Gott da ist, ohne dass ich was von ihm bekomme, dann würde ich sagen, bin ich nicht so richtig interessiert. Dann mag Gott ja da sein. Schön. Religion geht es immer darum, weniger um Gott als um das, was Gott gibt. Und das steckt in unserem Denken tief drin, auch in meinem. Aber einfach nur an Gott interessiert sein, einfach weil Gott da ist, einfach Gott lieben, weil Gott ist, das wäre Glaube. Denn beim Glauben, den Jesus lehrte, und jetzt lese ich diese Begebenheit vor, geht es um Gott und nicht um mich. Es geht nicht um das, was Gott gibt, sondern es geht um das, was Gott ist.
Und ich lese mal eine Begebenheit vor, die richtig typisch ist. Matthäus 9. Jesus ging weiter und er sah einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Er hieß Matthäus und Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Matthäus ist ein nicht religiöser Mensch. Denn das, was er da gerade tut, ist der schlechteste Deal seines Lebens. Er geht spontan weg von einem ziemlich lukrativen Geschäft, einfach hinter Jesus her, weil der sagt, folge mir, und zu gewinnen gibt es da keinen Blumentopf. Jedenfalls ist es nicht offensichtlich, was das bringen soll. Er tut es einfach, weil er diesem Jesus nachfolgt, hinterherläuft, fokussiert auf diesen Mann. Das ist Glaube, nicht Religion. Es geht ihm um diesen Jesus und umsonst erstmal nichts. Okay, als Jesus dann zu Hause, und zu Hause ist gemeint bei diesem Matthäus, zu Tisch saß, kamen viele Zolleinnehmer und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, um mit ihm und seinen Jüngern zu essen. Der schlechte Ruf der Zöllner kommt daher, Zöllner waren Juden, die ihr Vaterland verrieten, indem sie mit der römischen Besatzungsmacht kollaborierten und Zollstellen pachteten an Brücken oder was weiß ich, Stadttoren, immer da, wo man halt mit Waren vorbei muss. Sie pachteten das, drückten ein bisschen Geld an die Römer ab, aber dann schröpften sie ihre eigenen Landsleute. Das waren sozusagen die Kameradenschweine der damaligen Zeit, die Zöllner. Und deswegen sind sie verachtet, zu Recht. Die Pharisäer sahen das und fragten die Jünger, wie kann euer Lehrer mit den Zolleinnehmern und ähnlichem Volk am Tisch sitzen? Das sind die religiösen Leute, die Pharisäer, mit denen er immer wieder aneinander knallte. Sie können nicht verstehen, dass Jesus wissentlich und öffentlich wichtige religiöse Gebote verletzt, nämlich vor allen Dingen das Reinheitsgebot. Er macht sich kultisch unrein, indem er mit diesen Leuten zusammen isst. Er distanziert sich damit von Gott. Aus ihrer Sicht jedenfalls. Also Jesus tut etwas, wofür er hätte beichten müssen. Danach. Wenn dann, so denken die Pharisäer, wenn er das tut, distanziert er sich von Gott. Und dann antwortet Jesus. Jesus hörte das und antwortete, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich fordere von euch nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Was Jesus hier sagt, ist im Prinzip mit meinen Worten, ihr frommen Leute, Gott tickt nicht so, wie ihr denkt. Ihr seid religiös, aber ihr kennt Gott gar nicht. Und dann zitiert er einen Satz aus der jüdischen Bibel, aus dem Alten Testament, dass Gott keine Opfer fordert und Opferkult war tief in der jüdischen Religion oder ist in der Religion verwurzelt. Ja? Das ist der Zugang eigentlich zu Gott, der Opferkult. Jetzt habe ich meinen Faden gerade verloren. Ach so, er zitiert diesen Satz, wo schon im Alten Testament steht, Gott fordert doch nicht Opfer von euch. Wenn Gott etwas will, dann ist es Barmherzigkeit. Also letztlich euer Herz, ein verändertes Herz und nicht dieses Einhalten religiöser Dinge. Und dann sagt er, in Gottes neuer Welt, also in ein Leben mit Gott, kommt man nicht rein durch religiöse Übungen. Sie verhindern es geradezu. Ihr, die ihr mit diesem Wenn-Dann-System klarkommt, ihr braucht mich ja eigentlich gar nicht. Lebt das. Bringt eure frommen Leistungen, fühlt euch gut, fühlt euch gesund, hofft, dass Gott euch auf die Schulter klopft, aber ich sage euch, ihr lebt an Gott vorbei damit. Gott ist sozusagen nicht religiös. Gott kommt zu denen, die krank sind, also die, die eigentlich den Deal mit Gott nicht eingehen können, weil sie haben nichts zu bieten. Da ist nichts vorzuweisen. Und es gibt ganz viele solcher Szenen, wo Jesus immer wieder mit den Pharisäern genau an der Stelle zusammenknallt. Weil ihr System ganz anders ist als das, was er lehrt. Wenn-Dann-Prinzip prallt auf Glauben. Auf einem Glauben wie bei einem Matthäus, der einfach aufsteht und hinterhergeht. Aufstehen und hinterhergehen. Sein Leben auf Gott oder Jesus fokussieren, das ist Glaube. Das ist nicht Religion. Ich lese noch ein bisschen weiter, denn da kommen noch andere Leute auf diese Party. Die Jünger des Johannes. Sie kommen zu Jesus und fragen, wie kommt es, dass wir und die Pharisäer regelmäßig fasten, aber deine Jünger nicht? Fasten, auch eine religiöse Übung. Ich sollte vielleicht an der Stelle mal was sagen. Versteht mich nicht falsch. Ich sage hier nicht, dass diese religiösen Übungen falsch sind. Jesus selber hat religiöse Übungen gepflegt. Er hat gefastet, er hat sich tagelang zurückgezogen in die Stille. Wenn ihr also hier rausgeht und sagt, der Schmitter hat gesagt, beten und all das, was man so machen kann, lasst einfach sein, ist Unsinn. Das ist nicht das, was ich heute sagen will. Jesus selbst hat das gepflegt, weil
Leute, die schon mal gefastet haben, können davon erzählen, wie das hilft, sich viel besser konzentrieren zu können, viel besser zur Ruhe zu kommen, Gott zu begegnen. Also eine religiöse Übung ist letztlich eine Hilfe, ein Weg, um dem zu begegnen, den ich liebe. Aber es ist niemals ein Weg, um die Liebe dessen zu bekommen, den ich da treffen will. Hier geht es um religiöse Übung als Leistung, als unsere Seite des Vertrages, damit auf der anderen Seite Gott seinen Deal auch erfüllt. Das ist das, wogegen er sich wendet. Okay, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Also diese Leute sagen im Prinzip, Herr Jesus, wir und die Pharisäer, wir machen das. Aber du, was macht ihr hier? Ihr feiert, ist das Wein oder was habt ihr da gerade? Und dann sagt Jesus was Interessantes. Können die Hochzeitsgäste mit Trauerminen herumsitzen, solange der Bräutigam unter ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen entrissen wird. Dann werden sie fasten. Jesus vergleicht sich selbst mit einem Bräutigam und die Leute mit Hochzeitsgästen. Ich finde das Bild ein ganz klein wenig schnulzig für meinen Geschmack. Aber es schimmert durch, was Glauben ist. Im Alten Testament wird Gott ab und an mal als Bräutigam beschrieben und sein Volk als die Braut. Und was Jesus damit sagt ist, Glauben ist kein Deal mit Gott. Glauben oder Gott kennen ist eine Beziehung mit Gott. Das ist kein Deal, sondern eine Beziehung. Und hey, wenn Gott bei dir ist, und er meint sich selbst, ne? Wenn Gott gerade da ist, was willst du fasten? Was brauchst du dann religiöse Übungen? Dann ist Feiern dran. Wenn der da ist, den du liebst. Vielleicht ist das später mal wichtig, sagt er, wenn ich nicht mehr so da bin. Und wir Wege brauchen, die uns helfen, Gott zu begegnen. Jesus lief sozusagen 3 Jahre durch Palästina damals und hat niemals Religion gepredigt, aber immer Beziehung. Dass das Freiheit, Erlösung, Frieden bringt, einfach Gott zu kennen und eine echte Beziehung zu ihm haben. Und das war was Neues. Das war was echt Neues. Das ist heute noch was Neues. Das ist in jeder anderen Religion undenkbar zu sagen, ich liebe Gott und Gott liebt mich und wir sind wie, auch wenn es schnulzig klingt, Braut und Bräutigam. Das passt überhaupt nicht zum religiösen Zugang des Deals. Ich gebe was, damit ich bekomme. Ich sage nochmal, Menschen, die Gott lieben, nutzen oft religiöse Übungen, um ihm zu begegnen. Stille oder Leuten dienen einfach, weil sie merken, hey, wenn ich Menschen helfe, wenn ich verzichte auf etwas, was ich habe und mich investiere in andere, das bringt mich Gott näher. Aber niemals aus Druck oder Leistung. Jedenfalls, das ist was ganz Neues. Das ist was die Pharisäer so nicht in ihr Hirn brachten. Und ich glaube, was für uns auch schwierig ist zum Teil. Und das sagt Jesus in den letzten 2 Versen, die ich vorlese. Er versucht es nochmal zu erklären. Er sagt, niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff. Sonst reißt das neue Stück wieder aus und macht das Loch nur noch größer. Auch füllt niemand neuen Wein, der noch gärt, in alte Schläuche, sonst platzen die Schläuche. Der Wein fließt aus und auch die Schläuche sind hin. Nein, neuen Wein muss man in neue Schläuche füllen, dann bleibt beides erhalten. Wir verstehen ja kaum, was er hier eigentlich will, ne? Weil das nicht mehr unsere Lebenszusammenhänge sind. Ein altes Kleid zu flicken mit einem neuen Stück Stoff war deswegen dumm, weil das neue Stück Stoff sozusagen beim nächsten Waschen noch richtig eingeht, sich zusammenzieht und dann eigentlich das alte wieder zerreißt. Ein altes Stück Stoff flickte mit einem genauso alten Lappen. Sonst macht man das Ganze nur schlimmer. Oder Wein hat man in so Schläuchen irgendwie aufbewahrt. Ich stelle mir darunter vor, diese zusammengebundenen Ziegenfelle. Habt ihr mal gesehen, die sehen aus wie so ein Dudelsack fast. Und er sagt, hey, kein Mensch würde jungen Wein in einen alten Schlauch tun, der schon irgendwie porös oder ledrig ist. Das zerreißt ihn. Du nimmst einen jungen Schlauch, also einen neuen Schlauch, der noch flexibel ist, der sich ausdehnen kann mit diesem Wein, den du da reinfüllst. Also was Jesus im Prinzip sagen will, das Neue passt nicht zum Alten. Das Neue ist wirklich etwas ganz Neues und es passt nicht in eure alte Struktur. Ihr müsst völlig umdenken. Glauben passt nicht in Religion. Ein Deal mit Gott, dieses Wenn-Dann-Ding, das passt nicht mit dem zusammen, was Glauben ist. Wie ich in euch lehre. Es zerstört, das Neue zerstört das Alte. Das Neue zerstört das Alte. Ihr müsst völlig umdenken. Das alte System der Religiosität, das müsst ihr zurücklassen, weil mit Gott Deals abschließen, das ist nicht. Gott ist nicht religiös. Und das alte System der Religiosität, und jetzt komme ich wieder zurück zu unserem Film hier, das funktioniert auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber Religion funktioniert nur so lange, wie der da oben seine Seite der Deals einhält. Und das passiert relativ oft, dass er sie nicht einhält. Beziehungsweise, dass es aus unserer Sicht so aussieht, als ob er sie nicht einhalten würde. Wir haben, aber es passiert trotzdem. Frank ist jetzt im nächsten Clip ein mittlerweile 15-jähriger junger Mann. Er arbeitet als Postzusteller. Er hat eine heimliche Freundin, seine erste Leidenschaft. Diese Freundin ist aber todkrank. Und eines Tages klingelt er wieder an ihrer Tür.
Telegramm, Mrs. Carmody.
Dankeschön.
Eigentlich händige ich die Telegramme ihrer Tochter aus. Theresa, glaube ich?
Theresa ist im Sanatorium.
Bitte Gott! Es war nicht Theresas Schuld. Das mit der Aufregung auf dem Sofa, das kommt von der Schwindsucht. Ich lieb sie, Gott. So wie der Franziskus die Vögel liebt, die Blumen, die Fische. Bitte, Gott, lass die Schwindsucht weggehen. Und ich verspreche dir, ich komme ihr nie wieder in die Nähe.
Anima eius et anime omnium fidelium, e futurum per misericordiam die requiescant in pace. Amen.
Amen.
Ich möchte dem Priester und Theresas Eltern sagen, dass ich es war. Frank McCord, dieser gemeine Schuft, der sie in die Hölle geschickt hat. Ich denke an Theresa. Kalt in ihrem Sarg. Die grünen Augen, das rote Haar. Ich verstehe nicht, was ich empfinde. Aber ich weiß bei keinem, der in unserer Familie und in unserem Viertel rings um mich her gestorben ist, bei keinem tat mir das Herz so weh. Und ich hoffe, das tut es auch nie wieder.
Habt ihr das Wenn-Dann gehört? Gott, wenn du, dann werde ich. Oder andersrum, das, was da passiert ist, das ist meine Schuld. Er glaubt, dass sie in die Hölle kommt, weil sie vorher auf dem Sofa zusammen, naja, was er da Aufregung nannte, ne, mit diesem unschuldigen Wort. Der Deal auf jeden Fall mit Gott ist misslungen. Gott war entweder ungerecht, denn dieses Mädchen hätte nicht sterben dürfen, es wurde geliebt, oder Frank hat versagt, war nicht fromm genug. Und jetzt ist dieses Mädchen tot und etwas in ihm zerbricht. Religiosität funktioniert nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn die andere Seite nicht einhält, was sie tun sollte. Und Religion hat keine Erklärung für die ungerechten Schläge des Lebens. Beziehungsweise, was schlimmer ist, manchmal hat sie Erklärungen. Und die machen die Sache nicht besser. Dann ist die Erklärung, wir waren eben nicht religiös genug oder es wäre anders gelaufen, wenn. Solche Erklärungen machen Menschen manchmal krank. Religion kann Menschen krank machen. Ein Wenn-Dann-Denken kann einen fertig machen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen müssten. Wenn Dinge passieren, die nicht passieren dürften. Und weil es in der Religion, so wie ich diesen Begriff heute meine, ne, letztlich um dich geht und nicht um Gott, sondern um das, was Gott dir gibt, da wird früher oder später etwas passieren, was dich enttäuscht und du wirst entweder das Ding mit der Religion über Bord werfen oder du wirst noch religiöser. Und das Zweite ist eher das Schlechtere. Beim Glauben, den Jesus meinte, der eine Beziehung ist zu Gott, wo es nicht um das geht, was Gott mir gibt, sondern um Gott selber, da ist es anders. Da passieren diese Dinge genauso und Schmerz ist da. Aber das kratzt nicht an der Beziehung, die ich mit Gott habe. Denn es geht nicht um das, was Gott mir gibt oder nicht gibt, sondern es geht um Gott selber.
Glauben geht es um Gott, egal was passiert. Paulus, ein ultrareligiöser Mann, als in seinen jungen Jahren, der später Christ wurde, der hat mal geschrieben, wenn ich Jesus habe, dann habe ich alles. Oder noch verrückter, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Das sagt man entweder, wenn man irre ist, lebensmüde, oder wenn man etwas gefunden hat, was dich unabhängig macht von Glück oder Pech oder Gesundheit oder Krankheit. Christus ist mein Leben, wenn ich ihn habe, habe ich alles. Das macht dich unabhängig von wenn, dann. Paulus wäre ein super Beispiel, könnte man jetzt auch viel, viel drüber sagen. Okay, das ist jedenfalls Glaube. Ich glaube, Jesus hätte das Nachfolge genannt. So wie bei Matthäus und vielen anderen, ja, denen er gesagt hat, hey, folgt mir nach. Was es dabei zu gewinnen gibt? Mich, Jesus Christus gibt es zu gewinnen. Und das Leben, unabhängig von Glück oder Pech oder Krankheit, oder gibt es zu gewinnen. Ein kluger Deal, ein Schnäppchen ist das nicht. Vielleicht kostet sich alles, vielleicht passieren ungerechte Dinge. Die Regeln, ich leiste was vor mir ist und Gott wird mich damit für mit Segen überschütten, das passt bei Gott nicht. Diese Regeln sind nicht. Das ist nicht Gott, mit dem du solche Deals abschließt. Aber was du bekommst bei Gott, ist Gott selbst. Grenzenlose Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Und darin liegt die Freiheit, die du dir nicht erkaufen kannst. Darin liegt das Leben. So, jetzt kommen wir zum Schluss dieses Films. Ich glaube, oder ein bisschen empfinde ich, Frank versteht ein bisschen was davon am Schluss dieses Films. Wir schauen uns nochmal eine Szene an, aber eine längere. Frank ist total fertig, weil er im Affekt seine Mutter geschlagen hat und fühlt sich jetzt noch schlechter als eh schon. Und er geht in die Kirche und er trifft dort einen echt weisen Priester. Und er lernt etwas Neues über Gott, was nicht in sein altes System passt. Und im zweiten Teil dieser Szene, dafür müsst ihr wissen, er läuft danach nach der Kirche zu einer alten Frau. Diese alte Frau, muss man wissen, ist eine geldgierige Schreckschraube. Die ganze Stadt hat bei dieser Frau Schulden. Vor allen Dingen die armen Leute sind völlig abhängig von ihr. Und auch seine eigene Familie ist verschuldet bei dieser Frau. Und er wendet dort das an, was er vorher über Gott gelernt hat.
Tränen in deinen Augen. Mein Kind, sag mir, was dich bedrückt.
Ich bin heute 16 geworden, Vater. Und ich habe meine erste Pint getrunken gestern. Ich habe meine Mutter geschlagen.
Gott verbarme dich, Rosa. Aber er wird dir vergeben. Ist da sonst noch was?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, Vater.
Würdest du gerne beichten?
Ich kann nicht, Vater. Es sind furchtbare Sachen.
Dann vertraust dem heiligen Franziskus an, dem heiligen Franziskus. Und wir sitzen hier und du kannst dem Franziskus all das sagen, was dich bedrückt.
Ich spreche zum heiligen Franziskus von Margaret, Oliver, Eugene.
Durch den Tod empört zum Ruhm.
Von meinem Vater, der Kevin Barry singt und kein Geld nach Hause bringt. Meinem Vater, der kein Geld aus England schickt. Von Teresa auf dem Sofa. Meinen schrecklichen Sünden des Vergehens an mir selbst, wo ich mich über ganz Limerick ergoss und darüber hinaus.
Was wollt ihr?
Den christlichen Brüdern, die mir die Tür vor der Nase zuschlugen. Den Tränen in Mamas Augen, als ich sie schlug.
Und dann habe ich sie heute Morgen nicht beachtet, Vater. Obwohl heute mein Geburtstag ist und sie mir einen Tee geben wollte.
Ego te absolvo a peccatis tuis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Zur Buße bete, dein Vater unser, Ave Maria und drei Gloria Dei.
Aber was ist mit Teresa? Ob sie in der Hölle ist, Vater?
Nein, im Himmel ist sie. Da kannst du sicher sein. Du wirst doch nicht denken, dass die Schwestern im Krankenhaus sie sterben lassen ohne Priester.
Ganz sicher, Vater?
Ja. Gott vergibt dir und du musst dir selbst vergeben. Gott liebt dich und du musst dich selbst lieben. Denn nur wenn du Gott liebst und dich selbst, kannst du alle Geschöpfe Gottes lieben.
Dankeschön, Franziskus. Mrs. Yanukin, ich wäre jetzt da, hab auch den Sherry.
All die Namen stehen hier. Meine Mutter, 2 Pfund für Weihnachten. Tante Eggie, 9 Pfund. Vielleicht für meinen neuen Anzug. Riley Hennen, für die Salbe für Mr. Hennens Beine. Mrs. Purcell, Chloe, Quigley, Malloy. Alle, die ich kenne. Und halb Limerick sind hier drin. Sie alle schulden der alten Hexe Geld. Nein, jetzt nicht mehr.
Gott lernen zu lieben und dich selber zu lieben, dann kannst du auch andere lieben. Deswegen diesem Satz finde ich diesen Priester weise. Sowas hat auch Jesus gesagt, als man ihn gefragt hat, was ist eigentlich das größte Gebot? Also was ist so das Wichtigste von unserer Seite im religiösen Leben? Im Deal. Sagt er, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist alles, was Glaube ausmacht, zusammengefasst. Das ist nicht Religion. Das ist Glauben. Glauben bedeutet Gott lieben. Und das wird dich frei machen. Und als Frank dieses Buch da wegwirft und die Oma beklaut, ne, man müsste ja sagen, dass das ist ja jetzt überhaupt nicht religiös. Dafür müsst ihr ja gleich wieder zur Beichte. Ich will auch nicht sagen, dass wenn ihr den christlichen Glauben richtig verstanden habt, dass ihr dann alte Omas bestehlen sollt oder Akten vernichten oder sowas. Aber ich finde, das ist ein wunderschönes Bild für die Freiheit, die er irgendwie gefunden hat, da in der Kirche. Mit diesem Geld wird er nach Amerika fahren zum Schluss und diesen Fluss vernichtet er das Buch und befreit die, die gefangen sind in den Schulden. Da. Ich bin am Schluss, merkt euch das eine oder das sind 2 Sachen, merkt euch, Glaube ist kein Deal. Und beobachtet euch mal, wann ihr in diesen Wenn-Dann-Strukturen denkt und lebt und auch mit Gott kommuniziert. Wenn ich, dann. Und wenn Gott nicht, dann hat offensichtlich bei mir irgendwas nicht gepasst. Und fragt euch, ob ihr Glauben riskieren wollt. Ein Glauben, wo es nicht um dich geht und das, was Gott dir alles geben kann, sondern um Gott selbst. Ein Glaube, der fokussiert ist auf die Person Jesus Christus. Das ist ein Risiko. Das ist auch irgendwie krass. Jemand, der will, dass du ihm nachfolgst, einfach weil er ist, einfach weil du bist und einfach weil er dich liebt und von dir geliebt werden will. Und dann schau mal, ob du darin Freiheit finden wirst. Wir hören jetzt ein Lied, nicht von der Band, sondern das ist eingespielt. Und der Text ist davon übersetzt und ein paar Bilder nochmal aus dem Film. Und ich glaube, manches an dem Text ist auch ein bisschen schnulzig, so wie das Wort Bräutigam. Aber es drückt das aus, was Glauben ist, wo es nicht um das geht, was Gott gibt, sondern um Gott selbst. Ich hoffe, man kann das schriftmäßig lesen gleich. Ja.
I will trust through the darkest night what I knew to be true when I last saw daylight. I'm moved by faith, not by sight, till at last I see what you promised to me. On the distant horizon, the first sign of sweet morning light. I will trust through the darkest night what I knew to be true when I last saw daylight. I'm moved by faith, not by sight, till at last I see what you promised to me. On the distant horizon, the first sign of sweet morning light. This pathway may not be easy, but it's where I'm meant to be. In your presence, you will keep me as my mind is stayed on. I will follow through the canyons, over mountains, across the seas. You will find me in your footsteps, till at last I'm home and Lord, don't let me be dissuaded from your holy work in me, till I reach your destination and I'm finally home. This pathway may not be easy, but it's where I'm meant to be. In your presence, you will keep me as my mind is stayed on.
Bonhoeffer hat mal was Gutes gesagt. Er hat gesagt, wenn man etwas sucht, wird man nur finden, wenn man kennt, was man sucht. Etwas zu suchen, von dem man keine Vorstellung hat, ist relativ sinnlos. Es führt zu einer Suche, die einfach so ein wildes Herumirren ist. Und er sagt, wenn wir Gott suchen, müssen wir eigentlich zuerst wissen, wie dieser Gott ist, den wir suchen. Beziehungsweise, wenn wir nicht wissen, wie Gott ist, wir werden immer das finden, wie so unsere Vorstellung von Gott ist. Er sagt, wenn wir Gott suchen, dann müssen wir den Gott suchen, den Jesus uns vorgestellt hat, der wusste, wie Gott ist. Und dann schauen, ob wir den wirklich finden. Das ist kein religiöser Gott. Und das ist auch nicht der Wünscheerfüller Gott oder der Wünsche-Nichterfüller Gott. Ich wünsche euch, dass ihr Gott sucht und ihn findet. Und lasst euch mal darauf ein, den Gott zu suchen, den Jesus vorgestellt hat. Ich bete jetzt noch zum Schluss und dann sind die Kinder hier erlöst, die hier warten müssen. Jesus Christus, ich danke dir dafür, wie du bist. Und ich danke dir, dass dein Wesen manchmal überraschend anders ist, als wir uns Gott vorstellen. Ich danke dir für deine Liebe und deine Einladung, mit dir zu leben. Und ich bete, dass wir, wenn wir dich suchen, dich finden. Ich bete, dass wir wegkommen von diesen Strukturen in Wenn und Dann und wir müssen leisten, hin zu Liebe, die es einfach umsonst gibt bei dir. Ich bete, dass wir erleben können, dass darin Freiheit liegt und tatsächlich Hilfe mit dem Leben klarzukommen. Ich bete, dass du besonders irgendwie die segnest, die begleitest, denen dich zeigst, die im Moment gerade so durch so ein richtig dunkles Tal gehen, wie das eben in dem Lied war. Ich bete, dass du ihnen die Kraft gibst, dir zu vertrauen und dich zu suchen. Amen. Okay, die Eltern wieder zuerst rauslassen, für die Kinder holen.
I will trust through the darkest night what I knew to be true when I last saw daylight. I'm moved by faith, not by sight, till at last I see what you promised to me. On the distant horizon, the first sign of sweet morning light, I will trust.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.